ich musste ja echt schon die Haare kurz haben, um mit den Jungs Fußball spielen zu dürfen. Aber ihr kommt ja ganz anders in diesen Sport hinein. Und dass sich heutzutage die junge Frau für Fußball interessiert und sich da möglicherweise noch auskennt, nein, die sich sogar gut auskennt, das ist einfach normal geworden. Neuer Bundestrainer, Schnitt, Neuaufbau. Und wenn er so richtig wehtut an der einen oder anderen Stelle, dann muss er mal wehtun. Unterm Strich ist aber zu bemerken, dass das mit Christian Wück gut klappt.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück. Die Pfeife hat ertönt. So rum. Wir haben sie gehört. Das ist unser Startzeichen für eine neue Folge Frauenfußball-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sage wir, denn ich bin am Start, Miriam Sinnow, und meine Kollegin Nina Potzel, quasi so halb neben mir, zumindest imaginär.
In Gedanken und mit dem Herzen sowieso immer bei dir, liebe Miri. Hallo, hi.
Wunderbar. Nina, geht's dir gut?
Soweit, so gut. Ja, eine etwas entspanntere Woche als zuletzt. Das tut sehr, sehr gut nach einem aber doch arbeitsintensiven Wochenende, sage ich mal. War viel beim MDR im Einsatz. Und das bei dir, wie ist die Lage?
Soweit auch, alles in Ordnung. Genau, noch viel unterwegs, solange es, ich sag mal, die Umstände zulassen. Soweit alles gut, aber ich glaube, wir sind uns einig. Es ist dann auch okay, wenn das Jahr so langsam Richtung Ende schreitet. Aber bis dahin haben wir zum Glück viel zu besprechen und das tun wir heute nicht alleine. Und das ist das Wunderbare. Also mal kurz zum Thema. Länderspielpause liegt gerade hinter uns, wie auch immer ihr und wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Oder diese Folge. Wir haben zwei wirklich spannende Spiele hinter uns der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft und die wollen wir analysieren. Das machen wir aber eben nicht alleine. Wir haben eine wunderbare Frau bei uns zu Gast. Sie ist quasi Reporterin der ersten Stunde. Ihr Steckenpferd auf jeden Fall der Fußball der Frauen. Sie kommentiert aber auch Männerspiele, berichtet für die ARD, genauer gesagt für den Hessischen Rundfunk seit über 20 Jahren. Ich freue mich, dass sie dabei ist. Martina Knief, hallo.
Hallo Miriam, hallo Nina.
Hi. Schön, dass du da bist. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst vor allen Dingen.
Danke für eure Einladung.
Martina, du hörst es, wenn dich jemand so beschreibt, was du schon wie lange machst, wie geht's dir dabei eigentlich? Kannst du es selbst glauben, dass die Zeit so rennt?
Ja, du hast freundlicherweise, Miriam, mehr als 20 Jahre gesagt. Das ist dehnbar, es sind schon deutlich mehr als 30. und das Schöne ist, dass man sich ja mit dem, was man tut, entwickelt, aber auch so viele Menschen kennengelernt hat über die Zeit, die man immer wieder trifft. Ihr habt die beiden Länderspiele angesprochen. Wenn ich da in Bochum sitze im Stadion und auf einmal schreit jemand, hallo Martina, ich drehe mich um, da war das Marleen Wissing. Torhüterin der niederländischen Nationalmannschaft, hat lange, lange hier in Frankfurt gespielt, ist jetzt Scout für die niederländische Frauennationalmannschaft und auf einmal sitzt die hinter dir und du kannst mal wieder ein kleines Schwätzchen halten, ja. Und das sind einfach diese schönen Momente, die du dann über die Jahrzehnte, muss man ja einfach jetzt schon sagen, mitnimmst.
Ja, krass. Was war denn das größte Ereignis für dich in deiner langen Karriere?
Das werde ich häufiger gefragt und es kommen immer ja auch Ereignisse wieder hinten dran, ne? Aber ein einschneidendes für den deutschen Frauenfußball war das Golden Goal von Nia Künzer, mit der ich übrigens auch in der Halbzeitpause im Bochum-Spiel gesprochen habe. Und das, da live dabei zu sein im Stadion, das wird ja hinterher alles erst bewusst, was das auch für den deutschen Frauenfußball bedeutet hat. Und das ausgerechnet eine Spielerin wie Nia, die, glaube ich, ja während der EM vorher gerade mal 50 Minuten gespielt hat in der Summe, das Golden Goal macht und diese ganze Kette, die das dann sich entwickelt hat, die Heimweltmeisterschaft, auch wenn sie aus deutscher Sicht, um das mal vereinfacht auszudrücken, verkorkst war, ist natürlich auch was. Ich hab das ja schon gesagt, ich bin vom Hessischen Rundfunk, hier in Frankfurt hat das Finale stattgefunden. Das waren Momente bis hin jetzt auch im vergangenen Jahr, die Weltmeisterschaft in Australien. In einem Land, in dem der Sport einen ganz hohen Stellenwert hat. Also ihr seht schon, ich durfte schon super viel erleben. Und dann da so ein Highlight rauszupicken, ist immer schwierig. Aber das Golden Goal, der zweite WM-Titel in China, das waren schon was den Frauenfußball betrifft und das, was ich erleben durfte, ganz tolle Sachen.
Du hast es auch angesprochen, wie lange du quasi schon in dem Business bist, wen du da alles kennenlernen durftest, Personen, die heute auch einen ganz, ganz wichtigen Anteil eben an der Entwicklung des Fußball der Frauen mittragen. Kannst du noch beschreiben oder erinnerst du dich, inwiefern du überhaupt dazu gekommen bist, zum einen Sportjournalismus, aber zum anderen sich dann ausgerechnet, ich sag's gerne genau so, den Fußball der Frauen auszusuchen?
Ja, also ich habe um mal ganz vorne anzufangen, ich gehöre dem Jahrgang an, da war das noch nicht möglich, einfach so im Verein Fußball zu spielen. Wir wissen ja alle, der war in Deutschland bis 1970 verboten. Und dann habe ich halt viel auf der Wiese gespielt und habe mit den Jungs mitgespielt. Ich sage mal, ich hatte zwei Sachen, warum ich mitspielen wollte. Ich bin freiwillig ins Tor gegangen und ich hatte einen schönen Ball. Und das war so, ich bin dann selber zum Handball gegangen als Leistungssport und mein Traum war es immer, Journalistin zu werden. Und bei uns zu Hause wurde immer Konferenz gehört, samstags nachmittags 16.55 Uhr und ich wohne nicht sehr weit vom Frankfurter Stadion. Da bin ich mit meinem Vater immer mit dem Fahrrad hingefahren und habe die Spiele angeguckt und dann war Fußball immer meine Leidenschaft. Ich habe mein kleines Ringbuch nie mit Listen der Musik gefüllt und irgendwelchen Charts, sondern ich habe das mit Torschützentabellen gefüllt und habe da jeden Montag gerechnet und habe wieder aufgeschrieben und habe das abgeheftet. Das war so ein kleines Ringbuch in DIN A5-Format. Naja, und irgendwann erfüllte sich mein Traum von Beruf der Sportjournalistin. Ich habe ein Lehrerstudium gemacht, was ich auch erfolgreich beendet habe. Und hatte dann aber die Chance, hier im Hessischen Rundfunk meinen Traum zu leben. Und ich wollte immer Fußballreporterin werden. Das war aber dann aber auch nicht so richtig möglich, weil eine Frau und Fußball, das geht ja gar nicht. Mhm. Und ein, zwei Jahre später, nachdem ich hier angefangen hatte, wurde die Frauenbundesliga ins Leben gerufen. Und da hat man mich dann hingeschickt. Und wir hatten immer Frankfurter Vereine, FSV Frankfurt, SG Braunheim, da ist ja dann der erste FFC Frankfurt raus entstanden und dann später der Zusammenschluss mit der Eintracht. Und dann bin ich dahin geschickt worden. Und die waren immer erfolgreich. Und ja, dann bin ich schön damit unterwegs gewesen. Und so bin ich zu dem Frauenfußball gekommen. Wir hatten hier in Frankfurt auch schon immer Mannschaften gehabt. Eine der ersten Stunde, die schon gespielt hat, bevor das überhaupt erlaubt war durch den DFB, war Oberst Schiel Frankfurt. Oberst Schiel ist ein Schützenverein. Und die Frauen haben für die Jahresabschlussfeier immer Kartoffelsalat und Nudelsalat angefertigt und haben irgendwann gesagt, wenn ihr ein Turnier, der Fußballturnier der Schützenvereine stattfindet, wollen wir auch mal spielen. Und so ist diese Frauenmannschaft aus dem Oberst Schiel Frankfurt entstanden, die es dann sehr weit gebracht haben. Und da bin ich auch immer mal hingefahren und habe am Rand gestanden. Und so kam das mit dem Frauenfußball. Und wie ihr merkt, ich habe jetzt sehr lange erzählt hier, ihr zwei, bin ich bis heute da geblieben, weil sich der Sport ja auch, ebenso wie ich mich als Reporterin, enorm entwickelt hat.
Mhm. Absolut. Genau, da wollte ich nämlich auch nachfragen, so wie schaust du da drauf, wenn du das eben von Stunde eins an sozusagen mitbekommen hast, jetzt eben diese großen Veränderungen, die ja in den letzten Jahren auch sehr schnell passiert sind. Wie geht's dir damit?
Das hat zur Folge, dass ich nicht immer in das große Geschrei mit einsteige, was heißt, die Frauen müssen professioneller werden, die müssen dies, die müssen das. Wenn du am Anfang erlebt hast, wie die Sportplätze krumm und schief waren und da 150 Leute kamen zu einem Spitzenspiel, auch mal 500 und du kanntest die dann am Ende alle, weil das immer die gleichen waren jeden Sonntag um 11, dann nimmst du jeden Entwicklungsschritt ja ganz anders wahr. Die ersten Frauenländerspiele, das Café- und Tafelservice 1B-Ware, was es 1989 für den ersten deutschen EM-Titel gab. Das sind alles Dinge, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber das war halt damals die Entwicklung. Und wenn du dann heute siehst, unter welch professionellen Bedingungen die Fußballerinnen arbeiten können, die sich einfach auf ihren Sport konzentrieren können. Und die Fußballerinnen der ersten Stunde, jetzt nehmen wir mal Silvia Neid, die ja ab dem ersten Länderspiel dabei war, dann Nationaltrainerin war, später dann Steffi Jones und Birgit Prinz, obwohl sie das nie wollte, die mussten einen Großteil ihrer Zeit für den Kampf um Anerkennung verwenden. Oder auch unsere längere Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gehört ja auch zu den ersten. Und das brauchen die Spielerinnen heute nicht mehr. ein junges Mädel kann sagen, übrigens, ich gehe zum Fußball, hast du einen älteren Bruder? Nein, ich brauche keinen älteren Bruder mehr, ich gehe da einfach hin, weil das toll ist. Und das zu sehen, das ist eine tolle Entwicklung. Wenn du jetzt die ganz jungen Spielerinnen siehst, die in der Frauennationalmannschaft mit 18, 19, 20 hinkommen, für die ist es völlig normal, Fußball zu spielen. Und da fragt auch keiner mehr, wollten die dich beim Ballett nicht? Sondern die gehen da einfach hin, weil die da Bock drauf haben. Und das ist eine tolle Entwicklung.
Und Martina, inwiefern würdest du aber sagen, hat sich auch die Anerkennung deines Jobs in deiner Funktion mit deinem Geschlecht entwickelt?
Das ist eine schwierige Frage. Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Miriam, du meinst das in Bezug auf den Frauenfußball oder auf den Fußball im Allgemeinen?
Sagen wir mal erstmal in Bezug auf den Fußball allgemein, weil ich glaube, der Einstieg insgesamt, das kennen wir drei jetzt in dem Fall einfach auch sehr gut, ist ja gar nicht so leicht, muss man einmal so sagen.
Nee, der ist schwer. Das kann man so sagen. Ich hoffe, dass der für euch junge Kolleginnen und für die jungen Kolleginnen, die euch irgendwann mal folgen werden, dass er irgendwann mal einfacher wird, weil ihr ja auch mit dem Sport ganz anders sozialisiert seid, als ich das bin, ja. Also ich musste ja echt schon die Haare kurz haben, um mit den Jungs Fußball spielen zu dürfen. Ne? Aber ihr kommt ja ganz anders in diesen Sport hinein. Und dass sich heutzutage die junge Frau für Fußball interessiert und sich da möglicherweise noch auskennt, nein, die sich sogar gut auskennt, das ist einfach normal geworden, ja. Und das ist immer noch schwer. Also
wie gehst du mit Kritik um?
Wie ich mit Kritik umgehe, ja, wie jeder mit Kritik. Ich nehme es mir total zu Herzen und schlaf schlecht. Wenn die Kritik berechtigt ist, also wenn du ein Torschützen nicht gesehen hast, wenn du eine Szene, die alle im Stadion gesehen haben, nur du schätzt sie anders ein, dann merkst du irgendwann auch mal abends, okay, da lag ich vielleicht falsch, ja. Das nimmst du dir schon zu Herzen. Aber wenn jemand sagt, ach, da ist eine Frau, die kann das nicht, das muss an einem abperlen. Gibt's immer noch? Aber das muss an dir abperlen, weil ich versuche, ein Spiel so zu übertragen, wie ich das sehe. Mehr kann ich ja nicht tun. Und wenn ich mich mal verdattel, das ist menschlich. Darf nicht passieren, passiert aber. Und dann ist eine Reporterin, ich betone das jetzt echt mal so, die erste, die zu Hause sitzt und denkt, boah, das war shit.
Ja, so Kommentare, du hast eben auch gesagt, ne, gibt's immer noch, haben wir jetzt gerade zuletzt in der Bundesliga der Männer gesehen, bei Heidenheim gegen Frankfurt, als The Zone die Übertragung mit einem Team komplett nur aus Frauen losgeschickt hat sozusagen. Da waren die Kommentare in den sozialen Medien natürlich auch nochmal ganz furchtbar. Also es ist normaler geworden auf jeden Fall, aber es ist trotzdem, es gibt immer noch irgendwie Idioten draußen, die das eben nicht für normal halten.
Was ein Glück, gucke ich in diesen Medien
ansprechen. Ja.
Nee, genau, ja. Wollte ich mich auch fragen, ist das für dich irgendwie ein Thema?
Nein.
Oder bist
also,
du
da, ich bin möglicherweise auch eine Generation, die glücklicherweise ohne Social Media groß geworden ist. Können manche Menschen gar nicht mehr glauben, dass das noch geht, aber es geht tatsächlich. Und deswegen lasse ich mir da manchmal Dinge zeigen, wenn es wirklich hart ist. Aber ich lese die Sachen eigeninitiativ nicht. Also ich habe im März eine Veranstaltung gemeinsam mit Claudia Neumann vom ZDF gemacht, die sich ja auch sehr viel gerade im Social-Media-Bereich anhören muss, wenn sie Spiele fürs ZDF kommentiert. Wir haben beide einen kleinen Vortrag gehalten, das war bei der Evangelischen Akademie hier in Frankfurt. Und ich kam nach ihr dran und habe was über Radio und die Konferenz und Fußballreportagen gemacht. Und da sage ich, der ganz große Unterschied zwischen Claudia Neumann und mir ist, wenn ich in einer Radioreportage fälschlicherweise Joshua Kimmich zu einem Linksverteidiger mache, dann ernte ich Stirnrunzeln, ja, bei meinen Zuhörenden. Wenn das Claudia Neumann passiert im Fernsehen, dann erntet sie einen Shitstorm im Netz. Ja. Das ist der große Unterschied.
Das stimmt. Wollen wir mal, das ist super interessant, vielleicht haben wir hinten raus noch ein bisschen mehr Zeit, da noch mal mehr eben über dich und deine Erfahrung zu sprechen. Aber wollen wir mal mit Blick auf die Uhr auf unseren Spieltag kommen?
Los geht's.
Sehr gerne.
Das war der Spieltag.
Wir hatten zwei Testspiele des DFB-Teams und natürlich noch ganz, ganz viele andere Nationalspiele am Start. Aber wir schauen uns eben das DFB-Team genauer an. Wir hatten am Montagabend Deutschland gegen Italien und vorher Freitag Deutschland zu Gast in der Schweiz gegen die Schweiz. Das ist ein sehr dominanter Auftritt gewesen. 6:0 hat Deutschland gewonnen. Es ist aber erst kurz vor der Halbzeitpause losgegangen. Sjoke Nüsken hat in der 44. Minute zum 1:0 getroffen nach einer Ecke und in der zweiten Hälfte ist es dann abgegangen. Nur 5 Minuten nach wieder Anpfiff trifft trifft Laura Freigang zum 2:0, ihr erster Treffer im DFB-Dress seit Anfang September 2022 nach einer schönen Hereingabe von Pia Wolter. Das gleiche haben wir eine Viertelstunde später nochmal gehabt, zum 4:0 dann allerdings schon, weil Lea Schüller zwischendurch schon zum 3:0 getroffen hatte. Lea Schüller hat auch einen Doppelpack gemacht, in der 4. Minute der Nachspielzeit nochmal getroffen. Das war dann schon das 6:0, weil zwischendurch Cora Ziekei getroffen hat zum 5:0 mit ihrem Premierentreffer im Premierenspiel an ihrem Geburtstag. Oh, wenn das mal nichts ist.
Kannst du es schöner erleben?
Ich glaube es nicht. Da können wir eigentlich auch mal unsere Kategorie auspacken, oder? Hier, warte.
Die Story des Spieltags.
Ja, das passt auf jeden Fall.
Einmal kurz dazwischen geschoben. Aber wir schauen noch ein bisschen genauer auch auf das Spiel vom Montagabend. Deutschland gegen Italien. Hat ganz schön anders ausgesehen, hat auch vom Team her anders ausgesehen, denn Christian Wück, der Bundestrainer, hat viel gewechselt. Sophia Winkler raus aus dem Tor, stattdessen Enna Mahmutovic rein und auch Henrich, Nüsken, Schüller, Daimann und Cerci sind raus, stattdessen von Beginn an mit dabei Laura Freigang, Feli Rauch, Sarah Dorsun, Giovanna Hoffmann und Vivien Endemann. Es ist 2:1 für Italien ausgegangen. Die beiden Gegentore für Deutschland sind beide nach krassen individuellen Fehlern passiert. Schon nach 11 Minuten das 0:1 durch Bonfantini, weil Sarah Linder kurz vorm eigenen 16er einen ziemlich fieser Fehlpass unterläuft, den Cambiaghi abfängt, auf Bonfantini schiebt und die dann easy einschiebt ins Tor. Und in der 74. wieder der nächste große Fehler, diesmal von Enna Mahmutovic, die im eigenen Fünfer anfängt zu dribbeln, wirklich kurz vor der Torlinie. Cantore und Bonanzea laufen sie dann an und der erste Haken glückt noch, der nächste nicht mehr und Cantore kann dann ebenfalls ziemlich easy einschieben. Zwischendurch hat es in der 51. Minute das 1:1 gegeben von Feli Rauch nach einer Ecke per Kopf und das DFB-Team hatte danach wirklich so viele Chancen auf die Führung. Innerhalb von 10 Minuten nach dem 1:1 scheitern Hoffmann, Bühl, Endemann und nochmal Bühl, nur ganz knapp. Außerdem hatten wir 3 mögliche Strafstoßsituationen, die Frappin, die Schiedsrichterin, alle nicht gepfiffen hat. Da sprechen wir sicherlich auch noch drüber. Aber erstmal so im Großen und Ganzen, Martina, wie ordnest du diese Länderspiele jetzt ein?
Ich habe mich total gefreut auf das Spiel in Zürich, was ich zu Hause auf dem Sofa gesehen habe, weil ich die Tage davor mit Eintracht Frankfurt in Dänemark war, in der Europa League der Männer. Der Schweiz haben wichtige Spielerinnen gefehlt, einige davon in der Bundesliga, ihre Kapitänin Lia Velti, die ja bei Arsenal London spielt, die lange verletzt war, die jetzt eine Krankheit hat. Also die haben gefehlt und die Schweiz hat nicht den Unterbau, den Deutschland hat, um das zu kompensieren. Das muss man einfach sagen. Da muss man das 6:0 einsortieren. Die Schweiz hat Australien unentschieden gespielt, die hat Frankreich geschlagen. Also das ist schon eine Mannschaft. Aber die waren eben nicht in Top-Besetzung. Aber du musst auswärts im Letzigrund bei kalten Temperaturen und 17.000 Zuschauern, Rekordkulisse für den Schweizer Frauenfußball und die Nationalmannschaft, erstmal 6 Tore schießen. Ihr habt Laura Freigang erwähnt, vor allen Dingen du, Nina. Hat mich total gefreut. Ich kenne sie ja hier bei Eintracht Frankfurt ganz gut. Ja, und dann fahre ich nach Bochum und denke, wow, gegen Italien hat es immer blaue Flecke gegeben, weil die ja immer sehr, ich sag's mal vornehm, rustikal gespielt haben in der Vergangenheit. Und siehe da, die können auf einmal Fußball spielen. Die haben gegen Spanien ein tolles Länderspiel gemacht. Und dann der von dir angesprochene Klops von Sarai Linder, die aus 2 Metern Entfernung nichts Besseres weiß, als leider der Gegenspielerin in die Füße zu spielen. Und das haben die einfach zack, zack, zack gut gemacht. Und unsere haben, einer Kollegin geschrieben, 1000 Chancen gehabt. Das stimmt natürlich nicht, aber 100 waren es vielleicht doch. Vielleicht waren es auch nur 10, aber es waren auf jeden Fall super gute. Ich habe den Bundestrainer in der Pressekonferenz zur nächtlicher Stunde gefragt, Herr Wück, wen müssen Sie mehr trösten? Die beiden Spielerinnen, Linda und Mahmutovic, die die Fehler gemacht haben? Oder die ganzen Stürmerinnen, die die Chancen verdattelt haben? Da war seine Antwort, sehr gute Frage. Wir sind eine Mannschaft und tragen das zusammen. Also unterm Strich ist aber zu bemerken, ich begleite ja die Frauennationalmannschaft auch schon sehr lange, dass das mit Christian Wück gut klappt. Also da waren so Wörter wie erfrischend, Zusammenhalt und er hat ja eine sehr ruhige Art aufzutreten, das bisher super gemacht hat. Also es ist sehr schade, so ein Heim, die haben jetzt beide Heimspiele verloren mit 1:2 die deutschen Frauen, aber Ist halt so. An England schlagen in Wembley und beim EM-Gastgeber zu gewinnen, das nehmen wir jetzt mal als gutes Zeichen aus dem Länderspieljahr mit raus.
Die Motivation können wir uns auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben. Ich fand es ganz interessant, auch nach dem Spiel gegen die Schweiz, dass Christian Wöck trotz des zumindest auf dem Papier sehr klaren Ergebnisses gesagt hat, so ihm hat vor allem in Halbzeit 1 die Dynamik gefehlt, dass auch die Doppelsechs mit Nüsken, Sens wirklich wenig genutzt wurde. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das stimmt. Die Schweizerinnen haben sehr defensiv gespielt. Das liegt keiner Mannschaft, gegen ein defensives Bollwerk, nennen wir das ja immer, anzutreten. Aber ihr habt es auch schon gesagt, der Christian Wöck hat sehr, sehr viel experimentiert. Das wird jetzt ein Ende haben. Das hat er auch schon gesagt. Und da muss man eben auch mal solche Sachen experimentieren. Und dafür sind Test-Länderspiele auch da. Und er hat jetzt genug gesehen. Er hat am Montag gesagt, es wird ab dem neuen Jahr, wenn die Nations League beginnt, Ende Februar nicht mehr experimentiert. Er hat jetzt alles gesehen. Daran werden wir ihn auch messen und die Mannschaft. Dass das nicht immer alles klappt, das sind herausragende Spielerinnen, gerade die von euch jetzt schon ein paar Mal genannt ist, Sjoke Nüsken. Die hat sich so toll gemacht bei Chelsea. Ich habe sie hier in Frankfurt ja auch länger gesehen. Das sind einfach Spielerinnen, die musst du dann auch mal von der Leine lassen.
Und auf Christian Wöck nochmal bezogen, weil der ist ja auch in große Fußstapfen einfach getreten, das darf man ja auch nicht vergessen. Martina Voss-Tecklenburg, egal wie der Abgang am Ende irgendwie dann auch vonstatten ging, aber trotzdem ist er ja da angetreten und muss da jetzt ja aufräumen, neu aufstellen und irgendwie zu neuem Erfolg führen. Wie nimmst du ihn wahr?
Ich habe ihn einmal kurz persönlich gesprochen erst. Das war am Rande eines Frauen-Bundesligaspiels, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg. Da hat er gescoutet und ich habe mich ihm vorgestellt und kurz mit ihm gesprochen. Ich werde jetzt im Jahresendprogramm ein langes Interview mit ihm hier bei uns in Frankfurt im Funkhaus führen können. Er ist sehr ruhig. Das hat man jetzt nicht unbedingt gesehen. Ihr habt Stephanie Frappard, die Starschiedsrichterin, die man nach Bochum geschickt hat, schon angesprochen. Da hat er sich eine gelbe Karte eingehandelt und hat hinterher gesagt, ich muss erst mal lernen, wie die Schiedsrichterin mit mir umgehen. Und Lea Schüller hat mir direkt was gesteckt. Das wollt ihr alle nicht hören. Dann habe ich gesagt, doch. Aber er hat es leider nicht gesagt.
Schade. Wir kriegen jetzt hier.
Du merkst ihm halt an, dass er eine riesengroße Trainererfahrung hat. Du musst mit der U17 innerhalb von einem halben Jahr auch erstmal Europameister und Weltmeister werden. Absolut. Dass er eine Erfahrung hat als Verbandssportlehrer, das ist auch nicht so einfach, vom Verein in einen Verband zu kommen. Und der DFB ist der weltgrößte Sportfachverband. Da gibt es eben Strukturen. Aber er hat eben auch durch sein Alter, er ist ja 51, schon viel mitgemacht, auch als Profi. Und er hat halt eine menschliche Art. Ihr habt jetzt Martina Voss-Tecklenburg angesprochen, aber den ewigen Horst Rubesch, der hat halt so diese Menschenfängerart, ne? Der hat eine Menschenfängerart. Du musst Horst Rubesch mögen. Ob der jetzt antiquierte Trainingsmethoden hat. Ich meine, der hat Olympiabronze mit nach Hause gebracht mit seinem Team und die Spielerinnen mochten ihn. Die Spielerinnen mögen aber auch Christian Wöck, weil er eben eine andere Ansprache hat, eine andere Art. Und das ist bisher meine Beobachtung, wenn ich mal beim Training zugucken konnte oder eben bei den Länderspielen in Deutschland, wo ich dabei war, der nimmt sich selbst nicht so wichtig.
Das ist enorm wichtig, ja, dass man da eben das Team in den Vordergrund auch stellt. Ich würde gerne noch mal auf das Spiel an sich auch zurückkommen. Was meinst du, wer waren für dich so die großen Gewinnerinnen?
Laura Freigang, habt ihr angesprochen. Die beiden Tore gegen die Schweiz musst du erstmal so machen, wie sie die gemacht hat. Das eine Mal nur den Fuß da reinhalten, das ist ihre große Stärke. Ich glaube, Laura hat jetzt ihre Position gefunden, die sie länger in der Nationalmannschaft nicht gefunden hatte. Die gibt man ihr jetzt mit der berühmten 10. Die trägt sie jetzt auch auf dem Trikot. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Und jeder von uns weiß, wenn er wertgeschätzt wird und das, was er tut, spielt sich's manchmal auch sogar noch ein bisschen leichter. Auf der Torhüterposition müssen wir gucken, ob Ann-Kathrin Berger da wirklich weiter unsere Nummer 1 bleibt, die ja jetzt geschont wurde. Ich persönlich mag sie total, mag an unserem gemeinsamen Geburtsort Bremen liegen, Pia-Sophie Wolter. Die es natürlich schwerlich hat gegen Julia Quinn auf der Position. Das muss man ganz klar sagen. Sjoke Nüsken haben wir jetzt schon kurz angesprochen. Und ich warte, wie viele, viele andere auch, sehnsüchtig auf die Rückkehr von Lena Oberdorf.
Ja. Oh ja, oh ja. Ich glaube, da sind wir auch noch bei einem Thema, weil Verantwortung auf dem Platz übernehmen, ne? Irgendwie auch Dominanz ausstrahlen auf dem Platz. Da sind dann natürlich große Charaktere wie Frohms, Hegering und Pop einfach eben jetzt auch weg. Etwas, dem du gar nicht so lange nachtrauern möchtest wahrscheinlich und schon jemanden siehst, der da auf dem Platz übernehmen kann, jetzt abseits von Oberdorf vielleicht auch?
Also sportlich, selbstverständlich, trauert man allen drei nach. Jede auf ihre Art hat sehr, sehr, sehr viel für die Frauennationalmannschaft gegeben. Ich denke allerdings, neuer Bundestrainer, Schnitt, Neuaufbau. Und wenn er so richtig wehtut an der einen oder anderen Stelle, dann muss er mal wehtun. Aber die Frauen-Europameisterschaft wird im Juli 2025 in der Schweiz gespielt. Das ist nicht mehr lange Zeit. Und da müsste es sich auch eben eine Hierarchie rausbilden. Julia Quinn macht das super. Ich bin mal gespannt, ob sie die Spielführerin wird. Ich persönlich setze ja auf Lena Oberdorf, aber das, ich weiß nichts leider. Sonst würde ich es euch jetzt hier an dieser Stelle ganz brandheiß verraten.
Exklusiv, ja.
Ich bin gespannt, ob meine Lieblingsposition mit Ann-Kathrin Berger im Tor so besetzt wird. Die Defensive hat er viel ausprobiert, der Christian Wück. Da muss man auch noch mal warten, wie sich die Innenverteidigung bildet. Kathrin Hendrich hat jetzt am Montag nicht gespielt. Die hat ein tolles Spiel in der Schweiz gemacht, in meinen Augen. Da wird noch ein bisschen was zu tun sein. Und Giovanna Hoffmann fand ich toll. Das ist ja eine großgewachsene Stürmerin. So eine, die Poppy vielleicht ersetzen kann. Mit ihrer Art, mit ihrer Dynamik, wie sie spielt. Aber ich glaube, in der Offensive haben wir weniger Baustellen als in der Defensive in der deutschen Frauenmannschaft.
Ja, aber eine richtig große Baustelle ist dann eben die Chancenverwertung, ne? Ja. Also wie oft da Schiller auch, also sogar beim 6:0 hat sie ja mega viele Chancen auch in der ersten Halbzeit vor dem 1:0 noch gegeben, wo vor allen Dingen Schiller so oft irgendwie am Ball knapp vorbeigerauscht ist oder den nur knapp neben das Tor gesetzt hat. Also das ist wirklich was, wo ich sehr gespannt bin, wo ich dann, ne, du sagst es, klar, da haben wir einfach richtig gute Spielerinnen und wenn die nochmal öfter treffen, wie Vivian Endemann zum Beispiel, da haben wir auch einige Kommentare bekommen. Wir haben sehr Glück, wir haben eine ganz, ganz tolle Community in den sozialen Medien. Einmal dazu. Die haben auch geschrieben, ey, ich wünsche mir das so sehr, dass Vivian Endemann noch ein bisschen abgeklärter wird und vielleicht nicht ganz so nervös, weil, ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen, dass sie ein bisschen nervös wirkt? Oder würdest du sagen, ach, gib ihr die Zeit, das kommt noch?
Ja, viel Zeit haben alle nicht. Ich finde sie auch in der Frauen-Bundesliga im Abschluss nicht immer so stark. Das hat sie jetzt in der Nationalmannschaft, Klammer auf, leider, Klammer zu, auch so gezeigt. Ist das Nervosität? Braucht man Abgezocktheit? Kriegt man die, wenn man ein bisschen älter ist und erfahrener an Spielen? Jetzt meine ich nicht alt im Sinne von 45, sondern alt im Sinne von Erfahrung. Aber die musst du halt als Stürmerin kriegen. Du musst als Stürmerin einfach deine Dinger machen. Ich kannte Birgit Prinz, seit sie mit 16 in die Frauenbundesliga kam. Und Birgit Prinz hat immer ihre Dinger gemacht. Die hat vor allen Dingen die Schwierigen gemacht. Die Leichten hat sie ja nie gemacht, aber die Schwierigen hat sie immer gemacht. Und ich glaube, so ein Stürmergehen brauchst du. Da, Lea Schüller ist eine super Spielerin, aber dieses Stürmergehen, also Laura Freigang hat das. In meinen Augen hat das Laura Freigang.
Aber Vivian Endemann nicht?
Ich weiß nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ihr mögt sie gerade, merke ich gerade, ne? ich mag sie auch im Interview. Ja. Und auch so, aber du brauchst da auch so einen Schuss. Wie soll ich ein Wort jetzt benutzen, was nicht so schlimm klingt, aber das umschreibt? Abgezockt, du musst ein bisschen frech sein, du brauchst eine Gier. Also du brauchst als Stürmerin eine Gier, das Tor machen zu wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und Poppy hat sich ja nie geschont. Silke Rottenberg, die ehemalige Nationaltorhüterin, hat mal über Alexandra Popp gesagt, das ist mein Lieblingssatz, die Poppy geht mit dem Kopf dahin, wo andere nicht mal mit dem Fuß hingehen würden.
Ja. Ja, nee, das stimmt. Also genau, das ist auch so, was ich mit Nervosität meinte. Das merkt man bei Endemann hoffentlich noch nicht. Also, dass es noch kommt, aber werden wir auf jeden Fall sehen. Hast du denn auch schon bei Wück auf dem Feld, also du hast jetzt gesagt, dass der von der Art her sehr viel neues, frischen Wind bringt, erfrischend, hast du gesagt. Aber siehst du auch auf dem Platz schon irgendwie was, wo du sagst, oh, das ist neu?
Ja, die Mannschaft hat so ein bisschen mehr Drive. Will ich das mal nennen. Horst Rubesch hat ja sehr defensiv agiert. Die haben ja in den wichtigen Spielen, auch bei Olympischen Spielen, kaum Tore geschossen. Das muss man ja der Fairness halt halber auch sagen. Da hat ja Ann-Kathrin Berger das schon zum großen Teil gewuppt, ne? Und im Spiel um Bronze war es auch ein Elfmeter-Tor von Julia Quinn. Und das sieht man schon. Und ich denke immer, wenn du so ein bisschen Spielfreude auch hast, dann ist das schon mal gut. Und verteidigen fängt bei der Sturmspitze an, ne? Nicht bei Kathrin Hendrich in der Innenverteidigung. Und das ist schon etwas, was er da reinbringt. Auf jeden Fall.
und verteidigen hört auf, dann im Kasten. Du hast nämlich vorhin auch schon angesprochen, dass es da noch so ein kleines Casting quasi geben wird oder vielleicht jetzt auch nicht mehr, weil ja das Experimentieren quasi fertig ist. Aber andererseits musste er ja auch gewissermaßen Pausen von Spielerinnen so annehmen, wie sie nun mal gerade sind, wenn Berger pausiert, Groß leider erkrankt ist, Johannes mit muskulären Problemen ausfällt. Wir haben Mamutovic und Winkler jetzt eben gesehen in den beiden Spielen. Wer hat denn da für dich eigentlich bisher Vorrang? Wen siehst du im Kasten bei einer EM
jetzt? Winkler hat leider nichts draufgekriegt gegen die Schweiz. Also das kann man nicht bewerten, in meinen Augen. Das hat mir leid getan für sie. Ich freue mich immer, wenn Torhüterinnen und Torhüter sich auszeichnen können, dass sie zeigen können, dass sie zurecht spielt. Und Ena Mamutovic war einfach mega nervös. Also diesen Dribbler da im 5-Meter-Raum, die erste umspielt sie noch, du hast es schon gesagt, Nina. Mhm. Und dann denkt sie sich, die zweite kriege ich auch noch, aber die Italienerinnen wissen genau, wo die den Fuß reinhalten müssen. Ja. Sie wird jetzt bei Bayern nach der Erkrankung von Marla Groß zeigen müssen, was sie kann. Und da ist eine gute Torhüterin, da kriegt sie Spielpraxis. Und dann wird sie mit Stina Johannes, Winkler und Mamutovic werden um die Positionen 2 und 3 rangeln, hinter Ann-Kathrin Berger. Das wird man dann sehen. Es wird man gucken, was sie in der Bundesliga zu tun bekommen, was die Ena Mamutovic in der Champions League erreichen kann für die Bayern. Und da war sie halt einfach zu nervös. Christian Wück hat hinterher in der PK gesagt, ich habe mit Ena vorher schon gesprochen. Es war klar, selbst wenn sie heute ein super Spiel gemacht hätte, wäre das keine Garantie gewesen, dass sie nochmal eingeladen wird. Wenn sie aber wie heute einen dicken Fehler gemacht hat, sie hat ja auch ein paar sehr gute Paraden gezeigt, dann heißt das noch lange nicht, dass sie nicht wieder eingeladen wird.
Ja, okay.
Das also, Klammer auf, hab mir alle Türen aufgelassen, Klammer zu.
Schon so ein bisschen.
Ja, aber es ist ja auch so, also sie hat jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele genau, noch nicht viele jedenfalls für die Bayern auch gemacht, konnte sich da noch nicht so zeigen. Ja. Martha hat auch via Instagram geschrieben, Anna ist noch jung, die ist in ihrer Lernphase. Wenn sie mehr Spielzeit bekommt in der Bundesliga, dann wird es schon. Und das ist ja insgesamt so das Ding, was bei diesen Testspielen ja oben drüber steht. Eben testen.
Deswegen heißen die so.
Genau, ganz genau. Und deswegen würde ich ja nicht so.
Ja, aber du musst sie halt auch gewinnen. Ne? Das war ein Primetime-Spiel, live in der ARD, zur besten Sendezeit. Ja. Und dann darfst du so ein Spiel auch mal gewinnen. Und ich habe hinterher so im Scherz im Presseraum gesagt, na was ein Glück, haben wir nächstes Jahr keine Heim-EM, weil Heimspiele kann der Wück nicht. Er kann nur auswärts gewinnen.
Tja, stimmt auch. Eine Sache würde ich aber auf jeden Fall nochmal gerne raufgucken, nämlich diese drei möglichen Strafstoßszenen. Was meint ihr da? Da sind dreimal eben Spielerinnen zu Boden gegangen. Einmal war es Laura Freigang ganz knapp an der Strafraumgrenze. Frappard hat dreimal nicht gepfiffen. Martina, wie siehst du das?
Ich habe jetzt alle drei Szenen nicht mehr vor Augen. Ich glaube, am meisten Elfmeter wäre das Foul an Vivien Endemann gewesen. Die letzte Aktion mit Laura Freigang war ganz klar kein Elfmeter. Ganz klar. Also, wir haben ja als Reporter und Reporterinnen das Glück, wir haben einen Monitor auf unserem Platz und hast du ganz klar gesehen, es war kein Elfmeter. Dafür hat Christian Wück dann die gelbe Karte gekriegt, aber das war gar keiner.
Ja.
Das ist schwierig zu entscheiden. Das Endemann-Ding war wohl eher ein Elfmeter, aber ich sage immer, nur wenn ich im Strafraum berührt werde und fall hin, ist es noch lange kein Elfmeter. Dass es dreimal knivelig war und dreimal gegen Deutschland entschieden wurde, sieht ein bisschen doof aus. Aber jeder Einzelne betrachtet, hätte ich mir auch gedacht, nee, der VAR hätte nicht eingreifen müssen, wenn es ihn denn gegeben hätte, weil das kannst du so entscheiden. Dass das dem Trainer nicht gefällt und der Mannschaft und den Zuschauenden, das ist ja auch klar. Aber es war dreimal bisschen knapp und dann soll es so gewesen sein, dass dann die Starschiedsrichterin schlechthin, Stefanie Frappard, das so sieht mit ihrem Gespann, ich fand die Assistentin nicht ganz so stark, dann ist das so.
Ich würde mal vorschlagen, wir machen mal einen Strich unter diesen beiden Testspielen. Also viel Gutes dabei, hier und da eben einfach nur Luft nach oben, aber dafür sind sie ja genau da. Und die nächsten Länderspiele, die stehen dann eben nach Jahreswechsel im Februar an. Wir haben die ersten oder wieder mal ersten Spiele in der Nations League, in der nächsten Phase der Nations League. Deutschland muss ran gegen die Niederlande und gegen Österreich Ende Februar. Spiele, auf die du also sehr gespannt schaust, Martina, denke ich.
Ja, die Niederlande ist ein EM-Teilnehmer. Österreich hat es ja leider nicht geschafft in den Playoffs, sehr unglücklich, wie ich finde, gegen Polen ausgeschieden, die sich dafür dann mal mit freudendem Gesicht und einer Frankfurter Spielerin, nämlich Tanja Pawolek, für die Europameisterschaft qualifiziert haben. Eva Pajor kennen wir ja auch alle noch aus der Frauenbundesliga.
Ja.
Ja, dass da es in der Nations League um den Pokal geht, um mal den Männerbundestrainer Julian Nagelsmann zu zitieren, den man auch mal gerne gewinnen möchte. Wir wissen alle, die deutschen Frauen haben sich allein über die Nations League das Olympiaticket noch gerade so gesichert. Es geht auch darum, sich für die WM-Qualifikation bessere Plätze zu sichern. Ist das schon ernst zu nehmen? Das sind Gegnerinnen auf hohem Niveau und in einem Wettbewerb, sich für einen Wettbewerb, sprich die Europameisterschaft einzuspielen, ist immer noch besser als Testländerspiele gegen Luxemburg zu machen, die hoch ausgehen und jeder sagt, wow, die haben 8-0 gewonnen und Laura Freigang und Lea Schüller haben beide einen Hattrick gemacht. Das bringt dich aber nicht weiter.
Schau mal, Nina, du lernst ganz neu die Nations League zu lieben, ja, glaube ich, langsam.
Ja, Martina, du musst wissen dazu, dass wir in der letzten Woche ein kleines, soll man sagen, nicht Streitgespräch, aber ich persönlich bin kein Fan von der Nations League, weil klar, es sind, wie du gerade meintest, es sind Spieler auf einem höheren Niveau, aber ich finde, es sind dann vielleicht auch einfach zu viele Spiele irgendwann.
Ja, weil sonst würdest du in der Zeit Freundschaftsspiele machen. Guck mal, jetzt, ja, wo die Deutschen nicht die 4 Freundschaftsspiele gemacht haben, das waren offizielle Abstellungsperioden, wo andere Nationen, wie zum Beispiel die von mir sehr geschätzten Schwedinnen, Playoffs spielen mussten. Ja, ja? Also dann mache ich doch lieber ein Freundschaftsspiel in der Schweiz als ein Playoff wie Österreich gegen Polen und scheide dann am Ende sogar noch aus. Dann habe ich doch lieber zu Hause gegen Italien verloren und scheide nicht aus.
Ja, eben. Ja.
Ne? Und deswegen, dann ist Nations League und dann geht ja auch noch mehr ein Ruck durch. Weil gerade die Deutschen wissen es jetzt, was es in dieser Nations League zu gewinnen gibt. Wenn es die Nations League nicht gegeben hätte und wie so oft nach der WM ein Strich gemacht worden wäre, wäre Deutschland nicht nach Paris gefahren mit dem Putin.
Das stimmt.
Also so musst du das mal sehen, Nina.
Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt.
Ja, Nina, willst du noch kurz eigentlich mal das EM-Teilnehmerfeld vervollständigen? Das wurde ja schon angesprochen.
Genau, ganz genau. Ja, denn Martina, du hast es ja schon gesagt, ne? Die Playoffs für die EM-Quali, die sind durch, die letzten Plätze sind vergeben, das Teilnehmerinnenfeld steht. Wales ist erstmals bei einer EM dabei, Polen erstmals überhaupt bei einem großen internationalen Turnier. Außerdem Belgien, Schweden, Portugal, Finnland, Norwegen über die Playoffs qualifiziert und vorher hatten wir schon Dänemark, England, Frankreich, Deutschland, Island, Italien, Niederlande, Spanien und die Schweiz ja als Gastgeberland eh mit dabei.
Klingt am 16.12. Ne? Genau, 16.12. Genau. Das sind die Auslosung. Du hast gerade gesagt, super, Martina. Gibt's da irgendeinen geheimen Favoriten, aber eine Nation, wo du sagst, da sollten wir auf jeden Fall uns nochmal genauer informieren?
Weil du glaubst, dass sie den Pott gewinnen, Miriam.
Wer weiß, oder zumindest für eine Überraschung sorgen. So.
Also ich hab's ja immer mit dem Gastgeber von einem Turnier. Ja. Sarina Wiechmann wurde 2017 mit den Niederlanden als Gastgeber Europameister, um dann durch die Zeit, durch die wir alle gehen mussten, 5 Jahre später mit England die Heim-EM zu gewinnen. Das sind 2 ganz starke Dinge. Eine Heim-EM musst du erstmal gewinnen. Das ist einfach so. So, ich glaube nicht, dass die Schweiz das Turnier gewinnen wird, auch wenn sie mit Pia Sundhage eine der herausragendsten Trainerinnen des Weltfußballs haben. Dafür wird es nicht reichen. Aber man wünscht es natürlich dem Gastgeber, dass er möglichst weit kommt, um die Stimmung im Land auch hochzuhalten. Ich bin da ganz einfach strukturiert. Ich freue mich immer, wenn Deutschland große Erfolge hat. Da stehe ich auch zu. Und nach dem letzten EM-Titel 2013 wäre es mal wieder an der Zeit. Aber ihr habt sie ja jetzt alle aufgezählt. Ich meine, ich habe mir vorhin auch mal die Töpfe angeguckt. Da sind richtige Hammer möglich für die Gruppenköpfe. Ich freue mich immer auf Schweden, die schon immer gerne spielen sehen. Norwegen waren immer tolle Spiele. Aber eben, ich habe es gerade gesagt, Polen mit Tanja Pawolek hier von Eintracht Frankfurt. Da freut man sich dann natürlich drauf, dass so eine Nation überhaupt erstmals so ein großes Turnier erreicht hat. Und daran sieht man, wie die Entwicklung ist. Island waren immer schöne Spiele, auch wenn sie manchmal hart waren. Vor allen Dingen auf Island, wenn der Wind von vorne kam. da sind schon mögliche Konstellationen dabei. Ja, also ich habe jetzt über eine Nation, fällt mir gerade auf, noch gar nicht gesprochen, ist der Weltmeister, ne? Spanien.
Ja.
Und hoppla.
Ja, hoppla. Ne? Also, boah, kannst das du mal auch mitrechnen, ne? Wobei ich jetzt schon in Paris sie nicht so gut fand. Sie jetzt wohl auch nicht so top drauf sind, wie sie denken, dass sie es vielleicht sein sollten. Da bin ich noch mal gespannt. Ich ich zähle jetzt einfach Deutschland mit dazu. Lass mich da auch gerne dran messen in Ende Juli 2025.
Das wird aufgeschrieben.
Schreib mal auf, ja. Nina, wir sprechen uns wieder. Ich komme wieder zu euch im August.
Oh, ja. Ja,
im August 2025 gern. Sprechen wir dann darüber. Also Schweiz, Schweden, England, ja sowieso, Spanien, Deutschland. Jetzt haben wir ja schon 5 aufgezählt. Gut. Da werden wir wohl einen davon haben, der davon Europameister wird, oder?
So eben. Also
wir
halten
alle mit rein.
Nein. Die 5, Nina, schreibt die 5 auf und ihr messt mich da bitte dran.
Genau, okay. Also die 2 Halbfinals haben wir auf jeden Fall schon mal fest drin und dann eine 5. Mannschaft, die wird dann mit einer ausgetauscht. Das ist auch gut. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Also viel dazu. Das ist die Zukunft. Wir müssen jetzt mal auf die nähere Zukunft schauen, Nina, würde ich sagen.
Ganz genau.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Wir machen das Bild wieder ein bisschen, na, eigentlich nicht kleiner, aber wir verabschieden uns vom Internationalen und schauen zurück aufs Nationale. Die Bundesliga geht weiter. Nach einer ziemlich langen Pause geht's jetzt in den Spieltag Nummer 11 rein. Und da haben wir wirklich, ich sag mal so, tolle Partien am Start. Am Freitag geht's los mit Leverkusen gegen Wolfsburg. Platz 1 gegen Platz 4 klingt relativ, also ja, relativ groß eben der Abstand, aber die beiden sind eben nur 2 Punkte voneinander entfernt. Wir haben am Samstag dann den Kracher im Keller, Turbine Potsdam gegen den 1. FC Köln. Danach die SGS Essen gegen Bayer Leverkusen. Sonntag auch ein Nachbarschaftsduell.
Gegen Bayern München hast
ja,
du
ja, Leverkusen hast du schon 2-mal aufgezählt.
Leverkusen spielt 2-mal.
Bayer gegen Bayern, ja genau. Nee, SGS Essen gegen Bayern München natürlich. Dann haben wir Sonntag Werder Bremen gegen SC Freiburg, die Tabelle Nachbarin, 5. gegen 6. Danach Jena gegen Hoffenheim und Montagabend Eintracht Frankfurt gegen Leipzig. Martina, auf welches Spiel freust du dich denn am meisten?
Auf das, wo ich selber ins Stadion gehe?
Ja.
Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Die Montagsspiele sind immer gut, kann man schön, wenn man hier im Dienst ist, ist nicht weit vom Funkhaus in Frankfurt, das Brentanobad auf dem Heimweg nochmal schön ein Spiel im Stadion live mitnehmen. Ich hatte mir den Spielplan noch gar nicht so angeguckt. Bayer Leverkusen performt richtig stark in dieser Saison. Das wird ein ganz, ganz spannendes Freitagsspiel. Ich finde ja so Spiele wie Werder Bremen gegen SC Freiburg gut, weil Bremen hat sich in dieser Frauensaison super entwickelt, haben ihre Verstärkung da auch super integriert, machen einen tollen Job in Bremen. Und Freiburg ist immer auch im Frauenfußball so ein Verein gewesen, den man einfach immer gern haben musste, ne? Weil die viele Spielerinnen schon ausgebildet haben. Sarah Däbritz nenne ich jetzt einfach mal nur als eine, die da ihr Handwerkszeug oder in diesem Fall ihr Fußwerkszeug gelernt haben. Also ihr habt echt wahr, das ist ein echt toller Spieltag, ne? Turbine ja. Potsdam bin ich mal gespannt. Also das enttäuscht mich ehrlich gesagt schon ein bisschen, dass die so richtig nicht aus dem Puschen kommen.
Nee, aber Köln ja auch nicht. Also da bin ich wirklich gespannt, ob das ein sehr düsteres Spiel wird, was da 0-0 ist, wie ja schon Turbine gegen Jena, oder ob wir da doch irgendwie was sehen. Aber bei Werder noch wichtig mit anzumerken, Juliane Wirtz, die hat sich am Sprunggelenk verletzt, die fehlt jetzt beim Jahresendspurt. Das ist echt bitter.
Das ist bitter für Bremen, ja.
Ja, weil die ja da sehr wichtig ist. Aber insgesamt trotzdem, also ich bin auch super gespannt. Das sind richtige Knaller mit dabei bei diesem Spieltag.
Ja, und ich bin da jetzt auch mal gespannt, mal wieder am Sportplatz zu stehen. Ist jetzt nicht mehr so ganz das richtige Wetter, um auf den Sportplatz zu gehen. Ist ja doch eher ein bisschen frisch schon um 18 Uhr.
Oh ja.
Aber haben ja mit der Herzog, der Schweizer Nationaltorhüterin, auch eine gute Spielerin. Die Marti hat jetzt auch gegen England in der Startelf gestanden. Geraldine Reuteler auf Frankfurter Seite ist ja noch verletzt. Nadine Riesen hat ja auch jetzt für die Schweiz mehrfach gespielt. Also auch das ist gut und ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich finde,
Martina,
das ist mein Spiel des Spieltags.
Sehr gut. Du packst ja auf jeden Fall dann auch die langen Unterhosen raus, damit du bereit bist für den Abend.
Jetzt gar nicht mehr weggepackt.
Das ist ja richtig.
Mein Reporterin-Credo ist ja, du musst warm angezogen sein, wenn das Spiel abgepfiffen wird, nicht wenn es angepfiffen wird.
Ja, das stimmt. Da sprichst du aber wirklich wahre Worte.
Auf deinem Reporterplatz.
Ja.
In einem zugigen Stadion.
Absolut. Selbst wenn du dich unten am Spielfeldrand bewegen kannst, ist es nicht viel besser. Ich kann da auch mit aus meiner Erfahrung sprechen. Wenn du denkst, du hast doch 6 Lagen an, das muss doch reichen. Nee, wenn du es nicht richtig machst, dann leider halt nicht.
Ja.
Aber du musst dich jetzt einmal bitte fest anschnallen, denn wir haben noch eine nette Kategorie, mit der wir unsere Gäste und Gästinnen immer so ein bisschen überraschen, und zwar die 5 Fumsfragen. Nina, hau mal das Intro rein.
Die 5 Fumsfragen.
Herausforderung für dich wäre dann einfach die Bitte um eine schnelle und kurze Antwort. Ich lege einfach mal los, Martina. Eine Frauenfußballreporterin der ersten Stunde bist du. Fühlst du dich wie ein Dinosaurier? Und wenn ja, welcher bist du eigentlich?
Ich kenne mich in den Dinosauriern nicht gut aus, obwohl wir das Senckenberg-Museum in Frankfurt haben. Ja, ich fühle mich für ein Dinosaurier, aber wisst ihr was? Ich fühle mich dabei wohl.
Das ist doch sehr schön. Es gibt ja Leute, die sagen, Fernsehen ist bald tot. Warum lebt aber Radio eigentlich noch?
Weil Radio lebt. Weil Radio lebt. Du bist das Auge für die Zuhörenden. Mit deinen Emotionen, mit deiner Stimme und mit deiner Schilderung kannst du die Leute, die dir zuhören, in deinen Bann bringen. Und das ist toll. Das kannst du ja mittlerweile auch schon beispielsweise in der Sportschau-App, wo wir ja auch Frauenfußballspiele wie am Montag 90 Minuten übertragen dürfen, alles live miterleben. Und Radio lebt immer noch. Ich hoffe noch sehr, sehr lange.
Das stimmt, ich auch. Wir alle. Martina, du hast ein Herz für Randsportarten. Müsstest du den Frauenfußball nicht langsam verlassen, um mehr Zeit für weniger beachtete Disziplin zu haben?
Stimmt, ist schon lange keine Randsportart mehr. War es mal, als ich angefangen habe, da habt ihr recht. Ja, da müsste man mehr für tun. Aber ich sag's euch jetzt mal im Vertrauen, ich lasse ja mittlerweile jüngere Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Und die schicke ich immer zu den Randsportarten.
Sehr gut. Aber du kümmerst dich quasi. Ja.
Sehr schön. Du hast ja schon uns auch verraten, dass du gebürtig aus Bremen bist. Ich füge jetzt an dieser Stelle mal ein, dass du das auch weißt. Ich bin zwar nicht aus Bremen, aber sehr, sehr großer Werder Bremen-Fan. Was ist denn in deinem Leben schiefgelaufen, dass du jetzt in Frankfurt gelandet bist?
Da ist gar nichts schiefgelaufen. Wie das so oft ist, wenn man als kleines Kind umzieht, dann hat in der Regel der Arbeitsplatz des Vaters damit zu tun. Und so einfach sind manche Geschichten. Und dann wird man größer und die Familie bleibt da und dann ist man auf einmal im Rhein-Main-Gebiet sozialisiert. Aber ihr kennt doch den Spruch, ein Verein sucht sich einen aus, nicht man sucht sich einen Verein aus. Deswegen ist Werder Bremen auf ewig mein Herzensverein. Und schön. Achtung, ich habe auch einen Lieblingsverein.
Ja.
Ist der SV Darmstadt 98.
Oh.
Weil da habe ich studiert. Und deswegen habe ich einen Herzensverein und einen Lieblingsverein. Und dann spielen die manchmal gegeneinander und das sind die schönsten Spiele des Jahres für mich.
Wie jetzt gestern Abend die Männer im DFB-Pokal. Wahnsinn. Und dann auch noch mit einem Trainer, der mal bei Werder war und jetzt bei Darmstadt.
Seit sich in Darmstadt und Werder Bremen gemischt haben, kann für mich ja überhaupt nichts mehr schiefgehen.
Großartig.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Genau. Das ist wunderbar. Martina, letzte Frage. Wer hat viel für den Fußball der Frauen getan und deiner Meinung nach zu wenig Props, also quasi ne, irgendwie Grüße und irgendwie auch Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit abbekommen? Da könntest du jetzt mal ein Ausrufezeichen setzen.
Das ist schwierig für mich zu beantworten, weil die Fußballerinnen der ersten Stunde alle sehr viel für den Frauenfußball getan haben, aber sie gar nicht so in der Wahrnehmung sind. Ihr wollt eine kurze Antwort. Ich kann jetzt keine kurze geben.
Aber gut, du hast ja trotzdem
gesagt. Ich fahre einmal im Jahr zu einer Schulfreundin von mir in der Pfalz, um Plätzchen zu backen. Mhm. Und obwohl die Umgehungsstraße längst fertig ist, fahre ich jedes Jahr durch Niederkirchen. Weil eine der größten Spielerinnen, die die deutschen Fußballerinnen hatten, daherkam, Heidi Mohr. Lebt ja leider nicht mehr. Die war da Weinkönigin in dem Ort. Und ich fahre jedes Jahr zweimal durch Niederkirchen, weil ich immer dann an Heidi Mohr denke. Und sie aber ja eine sehr zurückhaltende war. Ich bin mit Birgit Prinz ja groß geworden. Ich kenne Birgit ewig. Birgit wollte nie um Anerkennung kämpfen. Die wollte einfach nur Fußball spielen. Sie wollte auch keine Meriten haben. Aber sie ist bleibt für mich auf ewig. Ihr habt nicht nachgefragt. Ich sage es aber trotzdem ungefragt. Birgit wird auf ewig für mich die beste Fußballerin der Welt sein. Da kann Martha noch so schnicken, wie sie will. Da konnte Mia Hamm schnicken, wie sie wollte. Das kann Carly Lloyd die Pokale hochhalten. Da hat Abby Wambach. Auf mich bleibt es immer Birgit Prinz. Man kann anderer Meinung sein. Gebe ich ehrlich zu.
Das auf jeden Fall. Aber man kann auch deiner Meinung sein.
Man kann auch meiner Meinung sein. Deswegen, es haben viele, viele, viele keine Meriten geerntet. Es gibt heute immer noch viele, nennen wir jetzt mal Pia Sundhage, die das gar nicht will. Die hat so viel für den weltweiten Frauenfußball getan, aber ihr Ziel ist es einfach zu trainieren und keine Werbung für den Sport zu machen. Braucht man heute auch nicht mehr. Also es gibt viele Generationen, die nicht den Ruhm geerntet haben, der ihr zusteht, der Generation zusteht.
Aber das ist ja auch dann oft mit ein Grund, warum man auch so viel eben für den Fußball tut, eben wenn man das gar nicht so unbedingt will, diese Anerkennung und so, sondern weil man sich halt darauf konzentriert, einfach zu machen. Das hilft ja auch ganz, ganz viel. Martha ist übrigens aber ein gutes Stichwort gewesen, denn wir haben die FIFA Martha Awards am Start, oder den FIFA Martha Award, das schönste Tor, da könnt ihr bis zum 10.12. noch abstimmen. Link findet ihr in den Shownotes. Login ist aber erforderlich, also man muss sich da irgendwie registrieren. So viel noch dazu.
Einfach richtig schön war das. Wir hätten jetzt, weil ehrlich gesagt, noch, keine Ahnung, noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde, Martina, wir könnten ja eigentlich noch überziehen, oder? Leider müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich hoffe, für dich war das auch mal ein schöner Einblick in unseren schönen Podcast.
Sehr schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen merke ich, dass ihr beiden jungen Kolleginnen euch super, 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 super gut auskennt, nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit des deutschen Frauenfußballs. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und hey, wir haben jetzt gerade 5 Minuten Nachspielzeit, das ist heutzutage doch gar nichts in unserer Halbzeit.
Absolut. So sieht's aus. Tausend Dank dir, Martina, für deine Zeit und das Angebot, im August nochmal zu sprechen, das nehmen wir sehr, sehr gerne dann wahr.
Ja, ihr könnt mich an den Titelkandidatinnen messen lassen. Und wenn es dann die nicht von mir aufgezählte Mannschaft wird, dann ist es halt so.
Dann haben wir was zu besprechen. Also
Das auf jeden Fall. Dann, ihr Lieben, ein kleiner Hinweis, den möchte ich dann doch noch mitgeben. Und zwar ist ja gerade Weihnachtszeit und für die Weihnachtszeit hat sich die Bolz-Tribüne was ganz Tolles ausgedacht. Ein kleiner Adventskalender. Jeden Tag findet ihr da einen schönen Artikel zu Spielerinnen, zu großen Themen, die gerade die Fußballwelt beschäftigen. Checkt das aus. Auch das findet ihr in den Shownotes. Und dann sage ich, wie gesagt, Martina, tausend Dank auch Miri. Wir hören uns, ne?
Dann machen wir. Dankeschön, Martina. Danke, Nina. Alles
ich
Gute
danke
euch.
Macht's gut. Tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.